Herzlich willkommen hier bei Index, bei Radio X 101,4 MHz auf Antenne und 99,85 MHz im Kabel. Sie hören Index, ihr hört Index, das aktuelle Stadtmagazin. Mein Name ist Roman Wortreich und mit mir im Studio ist heute Professor Dr. Egbert Dotzekal. Er lehrt am Fachbereich 3 der FH hier in Frankfurt. Und zwar ist es der Fachbereich für Wirtschaft und Recht. Das Thema der heutigen Sendung ist Globalisierung. Und Herr Professor Dr. Egbert Dotzekal hat ja im Rahmen einer Veranstaltungsreihe an der FH, die Reihe hieß Sozialarbeit und Gesellschaftskritik, einen Vortrag gehalten. Egbert, worum ging es denn in dem Vortrag? Was war denn das Thema?
Bei dem Vortrag ging es um das Schlagwort der gesellschaftspolitischen, wirtschaftspolitischen Debatte der letzten Jahre, Globalisierung eben. Und der Vortrag hatte Wert darauf gelegt, Ideologie und Realität zu unterscheiden. Also die Sache, auf die das Schlagwort anspielt, sehr genau von der Sachzwang-Ideologie zu unterscheiden, die damit transportiert wird. Bei dem Vortrag sind drei Themenbereiche zur Sprache gekommen, auf die heute eigentlich auch zur Sprache gekommen werden sollte, nämlich erstens eine Kritik der Sachzwang-Ideologie, dann eine Darstellung und Kritik der Sache selbst, Globalisierung, was das eigentlich genau bezeichnet, und zum dritten eine Auseinandersetzung mit der Anti-Globalisierungsbewegung.
Wir werden uns also mit diesen drei Punkten heute befassen. Ihr könnt gerne hier im Studio anrufen und euch am Gespräch beteiligen. Das ist hier in Frankfurt, also in 069 für Frankfurt und dann die 299 71 211. Ich wiederhole es nochmal, 069 für Frankfurt und dann 299 71 211. Herzlich willkommen hier nochmal bei Index, das aktuelle Stadtmagazin, das ihr hier hört, auf Radio X 101,4 MHz Antenne und 99,85 MHz im Kabel. Bei mir im Studio, habe ich schon gesagt, ist Professor Dr. Egbert Dotzekal und mein Name ist Roman Wortreich. So, dein Vortrag, den du an der FH gehalten hattest, der hatte unter anderem zum Thema Kritik der Sachzwangideologie. Dazu wolltest du was sagen und hast es mitgebracht. Ein Teil der Weihnachtsansprache, die Bundeskanzler Schröder gehalten hat.
Wir werden unseren Wohlstand, unsere soziale Sicherheit, unsere guten Schulen und Straßen, auch Krankenhäuser, um die uns so viele Völker beneiden, nur erhalten können, wenn wir uns auf unsere Kräfte besinnen und gemeinsam den Mut zu grundlegenden Veränderungen aufbringen. Auf dem Arbeitsmarkt und in der Rentenversicherung haben wir damit bereits begonnen. Mit diesen Maßnahmen machen wir unseren Sozialstaat auch gegen die Stürme der Globalisierung wetterfest. Wir werden dabei in jeder Hinsicht ein Mehr an Verantwortung brauchen.
Siehst du das auch so? Wir werden ein Mehr an Verantwortung brauchen, wenn wir das, was wir hier so lieben an Deutschland, wetterfest machen wollen müssen gegen die Stürme der Globalisierung.
Also das Zitat von dem Bundeskanzler bei der Weihnachtsansprache ist eigentlich ein schönes Beispiel für die Ideologie, die mit der Globalisierung transportiert wird. Mit dem Schlagwort, mehr wird hier ja auch gar nicht angebracht, einfach mit dem Schlagwort Globalisierung wird das, was in Zukunft ansteht an wirtschaftspolitischen, sozialpolitischen Maßnahmen, unmittelbar als unwidersprechlich richtig und notwendig hingestellt. Und zwar, was als notwendig und unwidersprechlich notwendig hingestellt wird, sind all die Maßnahmen, die im neuen Jahr den Bürgern zugemutet werden. Also die rentabilitätsfördernde Schaffung und lohnsenkende Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die Absenkung der Renten, die Privatisierung von Gesundheitsrisiken, die Auflösung der Flächentarifverträge, Streichung von Vermögens- und Kapitalgewerbesteuern, die Senkung des Spitzensteuersatzes, Steuerbefreiung für Firmenverkäufe, Erhöhung von Mineralölsteuer und so weiter. Was es an Grausamkeiten noch gibt, all das muss sein, inklusive übrigens auch der Modernisierung der Hochschulen. All das wird als notwendig und unvermeidlich dargestellt. Vielleicht mal folgende Überlegung dazu. Das Verlogene an dieser Rechtfertigung der politischen Reformen wird schon an der schönen Anwendung der Dialektik von Macht und Ohnmacht darin deutlich. Also ohne jeden Ton der Entschuldigung plädieren die Macher auf Ohnmacht angesichts der Stürme der Globalisierung. Kann man nicht anders, ist das, was wir bislang haben, nicht mehr zu halten. Die Globalisierung, die Stürme der Globalisierung lassen den Lohn- und Steuer-, Wirtschafts-, Sozial- und Bildungspolitik nach nationalen Traditionen und Gerechtigkeitsvorstellungen gar nicht mehr zu. Die Grenzen hätten ihre Schutzwirkung verloren, seitdem transnationales Kapital aller Länder alle Länder der Erde als Standorte vergleicht und sich nur dort zur Niederlassung entschließt, wo die Leistungen eines Standorts Weltspitze, seine Kosten dagegen minimal sind. Der ohnmächtig gewordene Nationalstaat muss es dem Kapital recht machen. Wir müssen im Arbeitsmarkt, in der Rentenversicherung Reformen machen. Ohne das haut das internationale Kapital ab. Und das, genau das, und das ist jetzt die andere Seite, will auch der Staat. Jetzt kommt nämlich die Macht ins Spiel, dass dann die gesetzgebende Macht in Anschlag gebracht wird, um diese ganzen Veränderungen, die angeblich so unvermeidlich sind, durchzusetzen. Also vielleicht erstmal so weit. Ich sage dann nachher nochmal ein paar Punkte, wie diese Logik der Sachzwang-Ideologie genau geht.
Du würdest also nicht unterschreiben, dass der Staat ohnmächtig vor einem Prozess steht, der ihn irgendwie überrollt?
Nein, erstmal muss man hier festhalten, dieses Argumentationsmuster, einfach von Globalisierung zu reden, ist, vielleicht nochmal anders ausgedrückt, die moderne Form der Sachzwang-Ideologie. Das ist einfach die Art und Weise, wie man den Wettbewerb, die Konkurrenz, also die Art und Weise, wie Unternehmen untereinander und weltweit mithilfe ihrer Staaten den Wettbewerb bestreiten, also ihr Interesse auf dem Weltmarkt verfolgen, zu einem Sachzwang erklärt, um den sie gar nicht umhin können. Wer will denn schon einen Sachzwang kritisieren, ist immer der Gesichtspunkt dabei. Also sollte man lieber, so lautet die Logik, unter Anerkennung der Tatsache, von der Globalisierung führt kein Weg mehr zurück, dafür sorgen, dass dann für unsere Nation in dem internationalen Wettbewerb möglichst viel herausspringt. Also das ist einfach der Punkt, dass der Wettbewerb hier zu einem Sachzwang erklärt wird, also eigentlich die Form, wie das Interesse, das Geschäftsinteresse und das nationale Interesse auf dem Weltmarkt verfolgt wird, wie man sich auf dem Weltmarkt um Anteile an der globalen Reichtumsproduktion streitet, zu einem Sachzwang erklärt wird, dem die Unternehmen unterliegen und bei Strafe ihres Untergangs nicht auskommen. Und das wird mit dem Schlagwort von Globalisierung einfach zu einer unwidersprechlichen Notwendigkeit erklärt, die für alle verpflichtend zu sein hat. Das ist erstmal die ganz einfache Logik der Globalisierung als Ideologie.
Außenminister Fischer spricht hier in dem Zusammenhang auch von sowas wie einem Globalismus, von der Weltumspanntheit. Er erfindet da gleich ein ganz neues Wort für. Was er dann aber damit meint, ist, und das fügt dann im Nebensatz auch gleich dazu, was er damit meint, ist, dass ja, die sozialen Sicherungssysteme nicht länger so aufrechterhalten werden können, wie das bisher der Fall war.
Vielleicht nochmal vorher was auch zu dem Wort selbst. Also man kann sich ja als Wissenschaftler, sollte man das ja auch immer tun, einfach mal dem Wort von seiner Bedeutung her nähern. Also wenn man das mal nüchtern betrachtet, Globalisierung, dann ist eigentlich dieses Wort schon für sich ein Unding. Weil global ja gar nichts anderes bezeichnet oder nichts ist als das lateinische Wort für weltumspannend. Und Globalisierung ist die Substantivierung dieses Adjektivs. Behauptet darin einen subjektlosen Prozess von Weltumspanntheit oder zunehmender Weltumspanntheit. Und so einem, wenn man es mal so betrachtet, Prozess soll die Menschheit einfach ausgeliefert sein. Das ist eh für sich schon absurd. Man kann es übrigens noch mal vielleicht an einem anderen Beispiel verdeutlichen. Ich hatte anlässlich des Genua G7-Gipfels, der ja für viel Furore gesorgt hatte, einen Leitartikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen. Und in diesem Leitartikel wurde ungefähr folgendermaßen argumentiert. Globalisierung ist ein Prozess, und das stand dann ziemlich wörtlich da, der unabhängig abläuft und das Wirtschaften von heute bestimmt. Und, so ging dann die Argumentation dieses Leitartikels weiter, deswegen wäre jeder Protest sozialromantische, also gegen diesen Prozess sozialromantische Träumerei. Jetzt ist das Interessante dabei, dass die Behauptung von so einem subjektlosen Sachzwang, Globalisierung, nicht etwa den Verfasser dieses Kommentars blamiert, dass er von so einem Unding überhaupt redet, sondern ausgerechnet die Kritiker als ideologische Traumtänzer blamieren soll. Also an der ganzen Sache wird nochmal sehr schön deutlich, dass, und das ist wichtig in der Debatte über Globalisierung festzuhalten, dass Globalisierung nicht ein neues Gesetz der Weltwirtschaft bezeichnet, sondern die Sachzwangideologie ist zur nationalen Konkurrenz um den Weltmarkt. Das ist gewissermaßen ein ideologischer Universalschlüssel zur Rechtfertigung sämtlicher Maßnahmen, die den Managern von Staat und Kapital zur Sicherstellung des Erfolgs in dem weltweiten Wettbewerb so einfallen. Das war die Verlängerung des Zitats, was du jetzt gesagt hast oder nochmal genannt hast von Fischer, der auch einfach mit dem Hinweis, er muss nur ein Wort sagen, Globalismus, und damit ist alles, was an Zumutungen, an Opfern und so weiter verlangt ist, an Reformen notwendig ist, auf einen Schlag gerechtfertigt, indem dem Ganzen der Schein der globalen Naturnotwendigkeit verpasst wird. Und in der ganzen Debatte ist das erstmal wichtig festzuhalten, dass, wenn von Globalismus oder Globalisierung die Rede ist, eben die Leistung der ganzen Geschichte dieser universelle Rechtfertigungstitel für Maßnahmen ist, die übrigens aus ganz anderem Grunde passieren.
Ja, erstmal vielen Dank für diese Klarstellung, die uns ein bisschen weitergebracht hat. Jetzt schließt sich natürlich gleich die Frage dran an, kann man doch aus dem, was über die Globalisierung gesagt wird, wie sie im Munde geführt wird, doch noch ein bisschen mehr lernen, als dass sie nur eine Ideologie ist für Rechtfertigung von anderen Dingen. Dazu kommen wir dann gleich. Ja, herzlich willkommen hier bei Index, das aktuelle Stadtmagazin. Mein Name ist Roman Wortreich und mit mir im Studio ist heute Professor Dr. Egbert Dotzekal vom Fachbereich 3 der FH hier in Frankfurt. Wir haben uns eben unterhalten schon über Globalisierung und ich fasse mal ganz kurz zusammen. Herausgekommen ist, dass unter dem Stichwort der Globalisierung eigentlich eine Ideologie firmiert und dass damit eigentlich gemeint ist, dass das eigentlich eine Rechtfertigung ist für all die Sachen, die in Staat und in Wirtschaft durchgesetzt werden aus ganz anderen Gründen. Jetzt ist es so, wenn wir jetzt die Diskussion uns anschauen, die es im Allgemeinen gibt zum Thema Globalisierung, dann wird auch oft von Neoliberalismus geredet, von einem Manchester-Kapitalismus, von einem Turbo-Kapitalismus. Also sowohl Lafontaine als auch Vivian Foster, die sagen das. Würdest du sowas teilen? Würdest du die Einschätzung teilen, wir leben jetzt in einem Manchester- oder in einem Turbo-Kapitalismus?
Vielleicht, bevor ich die Frage beantworte, noch zwei, drei Überlegungen, was eigentlich genau die Vorstellung ist bei der Literatur oder den Stellungnahmen, die sehr viel Furore in dem Bereich der Globalisierung gemacht haben. Zum Beispiel die Verlautbarungen, Veröffentlichungen von Forrester mit so drastischen Titeln wie Terror der Ökonomie oder Diktatur des Profits gehen davon aus, dass heutigen Tags eine neoliberale Ideologie Platz gegriffen hat und die Rolle des Staates immer mehr zurückgeht. Der Staat eigentlich kapituliert vor dem Kapital und ihm das Feld eröffnet. Das andere, zum Beispiel große Buch, was in den 90er Jahren hier rohe Auflagen hatte und die ganze Globalisierungsdiskussion angeheizt hatte, die Globalisierungsfalle von zwei Spiegelredakteuren geschrieben, hat genau dieselbe Vorstellung transportiert, nämlich, dass in den Zeiten globaler Finanzmärkte der Einfluss des Staates zurückgegangen sei. Dagegen habe ich in dem Vortrag an der FH, will ich auch heute wieder machen, gesetzt oder Wert gelegt darauf, dass Globalisierung oder was unter dem Titel Globalisierung stattfindet, nicht ein Abdanken des Staates ist, sondern der Einsatz staatlicher Macht unter dem Gesichtspunkt, die nationalen Vorteile aus der weltweiten Geschäftsmacherei sicherzustellen. Also das im Unterschied, und das ist die Gegenthese zu der herkömmlichen Diskussion, nicht das Abdanken des Staates, sondern der Einsatz des Staates zur Sicherstellung der nationalen Erfolge in der globalen Konkurrenz angesagt ist. Das ist die, sagen wir mal, Schlussfolgerung oder Konsequenz, die praktische Konsequenz, die praktische, was praktisch auf der Tagesordnung heutigen Tag steht. Ich will das an ein paar Beispielen jetzt mal durchgehen. Der erste Punkt dazu, oder was wichtig ist in diesem Zusammenhang von der Sache her zu betonen, ist, dass nicht erst seit heute die Weltwirtschaft global ist. Das ist sie schon lange. Das Stöhnen über die Globalisierung betrifft eigentlich gar nicht den Sachverhalt, dass global gewirtschaftet und gehandelt wird, sondern betrifft, darauf will ich später zu sprechen kommen, eigentlich den aktuellen Verlauf der Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Noch ein paar Überlegungen zu dem, die Weltwirtschaft ist doch schon lange global. Also die Mobilität des Kapitals, das sich weltweit mit Kaufkraft und Rohstoffen eindeckt, das jeden Erdwinkel nach rentabler Arbeit, also profitablen Investitionen absucht, die ist nämlich schon etwas älter als das Internet und sinkende Kommunikationskosten. Vor 150 Jahren hat ein Theoretiker, Marx, schon gesagt, dass die Tendenz, den Weltmarkt zu schaffen, unmittelbar im Begriff des Kapitals selbst gegeben ist. Und seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Internationalisierung des Geschäfts das ausdrückliche Programm der gesamten Weltwirtschaftsordnung. Stichpunkt hierbei wäre Bretton Woods. Und sie ist auch Leitfaden der europäischen Staatengemeinschaft. Also gerade die Staaten, in denen jetzt von den Herausforderungen der Globalisierung geredet wird, auch von den Risiken, die damit verbunden sind, sind es doch, die die Globalisierung, wenn man das Wort so benutzen will, vorangetrieben und ausgenutzt haben. Und das soll ja auch nicht rückgängig gemacht werden. Im Gegenteil, die Liberalisierung der Weltwirtschaft wird immerzu erweitert. Und in den 90er Jahren, das ist ja auch noch bemerkenswert, kam der aus imperialistischer Sicht historische Glücksfall dazu, dass sich der reale Sozialismus selbst liquidiert hat und seitdem die Rechnungsarten des Kapitals auch in sämtlichen Staaten des ehemaligen Ostblocks gelten. Und aktuell, heute geht es darum, die bislang noch national betreuten Sphären international tätigen Kapitalgesellschaften als Geschäftsfelder zu erschließen. Also Versicherungs- und Bankenwesen, Telekom, Energie, Luftfahrt, Eisenbahn und solche Bereiche sollen explizit aus staatlicher Obhut entlassen und der Geschäftstätigkeit privater Unternehmen anheimgestellt werden. Also vielleicht als kleines Fazit an dem Punkt, dass das Lokale in ihrem Hoheitsgebiet stattfindende Geld verdienen für all diejenigen, die sich, ja, die der Globalisierung das Wort reden, natürlich als eine einzige Beschränkung gilt. Die Nationen, die ihre Gesellschaften auf das Wachstum von Kapital festlegen und dieses mit allen Mitteln ihrer politischen Herrschaft befördern, sind Befürworter, wenn man es polemisch ausdrücken will, Fanatiker des kapitalistischen Internationalismus. Sie gebrauchen ihre Macht zur Herstellung, Erweiterung und Absicherung der Bedingungen des Weltmarkts. Insofern kann von einem Machtverlust der Staaten überhaupt nicht die Rede sein.
Staaten, sagst du jetzt, sind also mit einem Interesse unterwegs auf dem Weltmarkt. Was ist denn jetzt dieses Interesse und was ist denn das für ein Betätigungsfeld, dass sich dann auch die Unternehmen, die ja dann immer aus Nationalstaaten kommen, dass sie sich suchen, dass sie sich eingerichtet haben, dass die Staaten diesen Unternehmen einrichten. Wie sieht dieses Interesse denn jetzt aus?
Ja, Roman, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, in dem Zusammenhang hier kann man es eigentlich nur andeuten. Das eine ist, darauf habe ich in dem ersten Punkt hingewiesen, dass die Staaten Unternehmen in alle Welt hinausschicken, dass sie dort ihr Geschäft machen. Nur Staaten selbst sind ja keine Unternehmer. Also was ist deren Interesse eigentlich daran? Und dieses Interesse fasst sich in dem Geld zusammen. Das hat eine quantitative Seite und das hat eine qualitative Seite. Die quantitative Seite bezieht sich darauf, dass Exporterfolge der Unternehmen, zum Beispiel von deutschem Boden aus, für positive Außenbilanzen sorgen, also Zahlungseingänge aus dem Ausland bewirken. Das hat darin auch zugleich eine qualitative Seite, dass nämlich die Geschäfte der Unternehmer, der Nation oder dem Nationenblock, wie es in Europa der Fall ist, ein Geld verschaffen sollen, und zwar ein gutes, ein stabiles, ein weltweit brauchbares Geld, ein nachgefragtes Geld. Schließlich hängt nämlich von dieser Qualität des Geldes der Nationalreichtum ab. Also nicht zuletzt auch das, was der Staat sich leisten kann, vom Verkehrswesen über die Forschung und Bildung bis hin zum Militär, aber auch, was er damit dann den seine Wirtschaft genannten Lieblingsbürgern zu leisten imstande ist. Vielleicht nochmal so rumgesagt. Die Behauptung ist, dass nicht zur Beschaffung von, sagen wir, Erdöl oder Südfrüchten Staaten den Außenverkehr fördern und erlauben, sondern zur Vergrößerung der ökonomischen Macht, die in der Qualität, in der Stabilität und in der Nachgefragtheit der eigenen Währung liegt. Das ist, denke ich, eine Klarstellung, die man gar nicht oft genug wiederholen kann, angesichts der sonst gängigen volkswirtschaftlichen Vorstellung von der internationalen Arbeitsteilung, die einfach nicht aussterben will. Geschäfte weltweit sollen den Nationalkredit stärken und haben nichts mit dem Gebrauchswert, mit dem Beschaffen von irgendwie nützlichen Gebrauchswerten zu tun. Das ist die Unterordnung des Gebrauchswerts unter den Tauschwert des Geldes, und ein stabiles, nachgefragtes, im Wert steigendes Geld ist das Interesse des Staates am Außenhandel. Denn wenn eine Nation über ein stabiles Weltgeld verfügt, dann besitzt sie auch das weltweite Zugriffsmittel auf alle Elemente des Reichtums und der Macht und schließt andere Staaten mit ihren Schwachwährungen eben davon aus. Man hat Sieger in der weltweiten Konkurrenz, und das sind die bislang genau Handvoll G7-Staaten mit ihren Dollar, D-Mark, die gibt es nicht mehr, also Euro und Yen Guthaben, Imperialismus. Also Fazit auf deine Frage soll heißen, so wie der Staat das internationale Geschäftsleben befördert, so werden Staatsführer auf der anderen Seite zu Geldpatrioten, die das Wachstum im Land und außerhalb darauf taxieren, was es zur Stabilität der Währung und den Bilanzen der Nation beiträgt. Der internationalen Konkurrenz ausgesetzt sind dann die einheimischen Kapitalisten ebenso wie geschäftstüchtige Investoren aus dem Ausland die bevorzugten Betreuungsobjekte der staatlichen Fürsorge. Und das vielleicht mal als Fazit zu dem, was ist das Interesse des Staaten oder der Staaten an dem weltweiten Handel und Wandel.
Jetzt möchte ich doch noch mal ganz kurz fragen. Wir sind jetzt eben relativ eingestiegen, auch in eine wirtschaftliche Diskussion. Für den einfachen Menschen wie mich gefragt, macht sich ein Staat nicht doch dann abhängig dadurch, dass er dem Geld so hinterhergeht, von einem Finanzkapital?
Ja, ich würde sagen, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen, wie genau welche Rolle genau das Finanzkapital spielt, gerade dann, wenn wir über die Globalisierungsgegner reden würden. Also ich würde sagen, das verschieben wir noch ein bisschen, die Beantwortung der Frage.
Ja, worauf ich hinaus wollte ist, du hast eben ein bisschen von den Interessen geredet und von den Mitteln. Kannst du das nochmal ein bisschen irgendwie klar machen, was ist da Interesse, was ist da Mittel des Staates? Also wenn sich ein Staat darum kümmert, dass sein Geld fest wird, ja, läuft da irgendwas hinterher? Oder du hast vorhin auch mal gesagt, naja gut, es wird ein bisschen auch darum gehen, dass er mit einem guten Geld was anstellen kann in der Welt. Und kannst du das mal nochmal so auf einen kurzen Punkt bringen, und zwar ohne es jetzt sozusagen im Einzelnen zu erläutern?
Ich mach's mal an einem Beispiel. Was hat eigentlich der Exporterfolg, zum Beispiel die Eröffnung dieser Schwebebahn in Shanghai, mit unserer Fragestellung hier zu tun? Das, was ich eben ausgeführt habe, soll genau auf diesen Punkt hinweisen. Nämlich, das ist ein Außenhandelsgeschäft. Da ist eine Technologie, die bislang kein großer Verkaufsschlager war, zu einem Geschäft geworden. Erstmal hat einige Milliarden Euro eingespielt. Was ist die Wirkung davon? Ja, die simple davon ist, dass das den Bilanzen des Euro-Blocks in diesem Fall, nicht mehr den nationalen der D-Mark, sondern des europäischen Blocks zugutekommt. Und das war genau der Punkt, den ich ausführen wollte, dass Exporterfolge einer Nation der Währung dieser Nation oder in diesem Fall des supranationalen Nationenbündnisses zugutekommen. Sie stärken und damit auch die Macht, ökonomisch gefasst, diese Staatenblocks stärkt. Ein steigender Euro, jetzt war natürlich nicht der Transrapid der ausschlaggebende Punkt für das Steigen des Eurokurses, das will ich hier nicht behauptet haben, aber ein steigender Euro, eine steigende Währung heißt auch, dass die Staaten, die sich dieser Währung bedienen, über einen größeren Reichtum kommandieren, den sie der Förderung der Wirtschaft zur Verfügung stellen können.
Mit anderen Worten, es ist durchaus ein Interesse des Staates, ökonomisch stark zu sein, und er macht sich da nicht nur von den anderen abhängig, sondern es ist auch ein Mittel, das er gerne in die Hand bekommen möchte. Und da tut er eben alles dafür, um das in die Hand zu kriegen.
Ja, kann man so sagen. Und ich denke, wir sprechen diese Sache nochmal nachher in der Diskussion mit der Globalisierungsbewegung an.
Herzlich willkommen hier bei Radio X, 101,4 MHz auf Antenne und 99,85 MHz im Kabel. Mein Name ist Roman Wortreich, ihr hört Index, das aktuelle Stadtmagazin. Und mit mir hier im Studio ist Professor Dr. Egbert Dotzekal. Wir haben uns eben schon unterhalten und haben über die Globalisierung geredet. Kam jetzt zu dem Punkt, dass du so ein bisschen sagtest, Egbert, da sind halt Staaten in Konkurrenz zueinander, jetzt nicht unterwegs, sondern mit ihrem Staatsgebiet konkurrieren sie umeinander, und Unternehmen sind jetzt unterwegs weltweit im Einsatz um ja die profitabelste Produktion. Das ist doch so neu eigentlich gar nicht, dass sich Unternehmen Konkurrenz machen und Staaten dabei mitmischen. Was ist das Neue daran?
Ja, das ist richtig. Ich habe auch erstmal Wert drauf gelegt zu sagen, wenn mit Globalisierung gemeint ist, das Geschäft ist weltumspannend geworden, dann ist das tatsächlich nichts Neues. Was mit Globalisierung, vor allem wenn von den Herausforderungen und Risiken der Globalisierung die Rede ist, eigentlich angesprochen ist, von denjenigen, die das im Munde führen, ist ein aktueller Verlauf der Konkurrenz zwischen Staaten. Da ist angesprochen, dass es nicht mehr sicher ist, ob der Ertrag aus dem weltweiten Geschäft sich für die maßgeblichen Nationen auszahlt. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis des Schlagworts von der Globalisierung, dass die bislang erfolgsverwöhnten Wirtschaftsmächte, die G7 eben, zu der Diagnose kommen, dass die Fortführung ihrer bisherigen Erfolge in der Weltmarktkonkurrenz alles andere als garantiert sei. Dass es also ganz entschiedener Anstrengungen bedarf, um auch in Zukunft zu den Gewinnern zu gehören, die sich am Weltmarkt bereichern. Also vielleicht nochmal so ausgedrückt, ein nationaler Missstand liegt dann vor, wenn zum Beispiel, ich rede jetzt wieder aus deutscher Perspektive, zwar Siemens, Daimler, Chrysler, Bayer oder andere Global Players weltweit mehr oder minder gute Geschäfte machen, aber dies dem Herkunftsland, nämlich Deutschland, nicht zugutekommt. Dabei liegt das Problem nicht darin, dass diese Unternehmen ihre Geschäfte im Ausland machen, ihr Wachstum im Ausland erzielen, Schließlich bereichert das auch das aus Ausländern herausgeholte Geld die deutschen Stammhäuser und deutsche Aktionäre und vergrößert die Schlagkraft der hier beheimateten Multis. Das ist gut so und das ist gewollt so. Aber eine nationale Problemlage liegt dann vor, wenn derartige Erfolge mit einer Lage in Deutschland einhergehen, in der das Wachstum nur noch schwach wächst oder gar sinkt, die Steuereinkünfte dementsprechend auch und die Staatsverschuldung die staatliche Handlungsfreiheit empfindlich beschränkt. Dann schlagen sich nämlich Erfolge transnationaler Konzerne offenbar nicht genug als nationale Zuwächse nieder. Dann fehlt es am allgemeinen Erwerbsleben. Und was für gute Zeiten der Weltwirtschaft gilt, gilt natürlich erst recht für die heutigen Zeiten einer globalen Wachstumsschwäche, sprich Krise weltweit. Insofern achtet der weltwirtschaftende Staat eben sehr auf den Unterschied zwischen dem Reichtum, der sich bei ihm ansammelt, und dem, der woanders landet. Das Wachstum der Weltwirtschaft schlechthin ist ihm überhaupt kein Anliegen, sondern exklusiv am Weltmarkt verdienen, auf Kosten der anderen, das ist das Ziel. Und wenn der nationale Zuwachs für die Ansprüche des Staates, der ihn verbucht, zu gering ausfällt, dann stehen Anstrengungen an, die nationalen Reichtumsquellen zu schützen und Fehlentwicklungen zu korrigieren. Diese werden, und das ist übrigens das Besondere in der heutigen Zeit, wieder in Anführungszeichen der Globalisierung, dass diese Fehlentwicklungen nicht etwa vaterlandslosen Unternehmern zur Last gelegt werden, die nicht dort investieren, wo sie ihre Gewinne herhaben, sondern dass die heutige Diagnose zur Selbstkritik der Nation gerät, die es den Kapitalisten offensichtlich zu schwer macht, in und für Deutschland Arbeiter auszunutzen und Gewinne zu machen. Das heißt, heutigen Tags organisiert der Staat, oder die Konsequenz aus dieser Diagnose ist, den Schutz der nationalen Reichtumsquellen nicht so zu organisieren, dass er Protektionismus macht, dass er sich abschottet, sondern gerade umgekehrt, dass die Devise heutigen Tags im Zeitalter der Globalisierung lautet, dass der Sieg in der Konkurrenz der beste Protektionismus ist. Dass also eine Offensive nach außen zu starten ist. Und das ist, wenn man es so ausdrücken will, die neue Sachlage, auf die sich die Globalisierungsideologie, mit der wir uns am Anfang beschäftigt haben, sich darauf bezieht. Unter dem Gesichtspunkt gerät dann das hiesige Land oder jedes weltwirtschaftende Land zum Standort. Und was das heißt, ich glaube, da sollten wir uns dann gleich darüber ein bisschen ausführlicher unterhalten.
Ja, hallo, willkommen hier bei Radio X 101,4 MHz auf Antenne und 99,85 im Kabel. Mein Name ist Roman Wartreich, mit mir im Studio hier ist Professor Dr. Egbert Dotzekal. Er lehrt an der FH hier in Frankfurt im Fachbereich 3. Wir haben uns eben unterhalten über die Globalisierung und sind zu dem Punkt gekommen, dass das nicht eine Ohnmacht des Staates ist, sondern dass der Staat ein Programm auffährt, mit dem er sich, sein Land, seinen Boden durchforst nach dem, was da jetzt eigentlich zu tun ist. Und was ist denn da zu tun? Auf was kommt denn er da? Beziehungsweise er forstet ja auch das Land der anderen Staaten durch und guckt, ob er da was machen kann.
Ja, die Konsequenz, die aus der Diagnose, die Globalisierung ist eine Herausforderung für uns alle, vor allem für die sogenannten Industriestaaten, gezogen wird von maßgeblichen Politikern, Wirtschaftlern, Wissenschaftlern, aber jetzt sind wir erstmal bei denen, die das Sagen haben, also Unternehmern und Staatsführern, ist, wir müssen den nationalen Standort aufrüsten. Und wenn ich mich richtig erinnere, gibt es dazu einen schönen Originalton.
Neben diesen Fundamentaldaten können Sie einfach auch die Stärke der deutschen Wirtschaft darin ersehen, dass etwa die Automobilindustrie Spitze ist in der Welt, dass die Maschinenbauindustrie und die Werkzeugmaschinenbauindustrie Marktführer weltweit sind und ständig an Exportanteilen gewinnen. Die Nachfrage auf den internationalen Märkten nach deutschen Produkten bricht gegenwärtig alle Rekorde. Übrigens, meine Damen und Herren, das muss man im Übrigen auch mal sagen, weil das Vernunft zeigt, auch Vernunft in den Tarifverhandlungen. Dazu beigetragen haben die stabilen Lohnstückkosten, die bei allen anderen Konkurrenten Deutschlands auf den Märkten der Welt deutlich gestiegen sind, während sie bei uns stabil geblieben sind. Das ist ein Vorteil für die deutsche Wirtschaft, der nicht unterschätzt werden darf.
Das war Bundeskanzler Gerhard Schröder vor dem Deutschen Bundestag anlässlich einer Sitzung zum Thema Globalisierung.
Ja, ich habe das Zitat mir auch noch mal in Vorbereitung von der Sendung hier angehört und wollte das zur Illustration von Folgendem, zur Unterstreichung von Folgendem verwenden. Ich lasse mal den hinteren Teil, wo es um die Lohnstückkosten geht, raus. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Sondern es geht mir um den ersten Teil. Hier wird mal im Zusammenhang mit der Globalisierung davon geredet, von dem Bundeskanzler, dass wir stolz darauf sein können, auf die Stärke der deutschen Wirtschaft, der Automobilindustrie, des Maschinenbaus, die weltweit mit ihrer Hightech-Exportrekorde einfahren. In anderem Zusammenhang übrigens wird das Ganze als, das ist in Gefahr, diese Position, besprochen, deswegen müssen wir noch verstärkte Anstrengungen unternehmen. Jetzt aber mal einfach diese Aussage betrachtet unter dem Gesichtspunkt, was ist denn damit für ein Programm angesagt und was ist denn damit für eine Wahrheit auch über den Weltmarkt ausgesprochen und über die Konkurrenz, die auf diesem stattfindet. Wenn unter Globalisierung, der Standort Konkurrenz das Wort geredet wird, dann ist sehr deutlich, dass es sich hier um eine ausschließende Sache handelt. Dass der Erfolg für die Nation eingefahren, gesichert und fortgeschrieben werden soll. Also einem konkreten Fall, dass zum Beispiel mittlerweile auch Chinesen Autos bauen, dass Japaner Autos bauen, dass Indonesier Autos bauen, Werkzeugmaschinen, Computer und so weiter, ist aus deutscher Perspektive überhaupt kein Glück oder Fortschritt, sondern eine Gefährdung unserer bislang führenden Markt- und Industrienation-Status. Das heißt, es ist eine Gefährdung von unserem Stand als Industrienation und unserem Vorsprung, mit dem wir bislang den Weltmarkt ausgemacht und gegen den Rest der Welt monopolisiert haben. Das ist eine schöne Klarstellung über die Natur des Weltmarktes und eine vernichtende Kritik gleich noch gratis mit dazu. Wenn es nämlich so ist, dass heutzutage überall auf dem Globus Autos, Computer, Arzneimittel und was sonst nicht noch alles produziert werden, dann wäre zwar sachlich gesehen der Reichtum größer und die Menschheit wäre insgesamt reicher. Aber so funktioniert ja der Weltmarkt überhaupt nicht, weil es auf den abstrakten Geldreichtum, siehe die ersten Punkte, die ich ausgeführt habe, ankommt. Da addiert sich nichts. Was jetzt Schwellenländer jetzt oder in Zukunft herstellen oder herzustellen vermögen, das fehlt an Produktion und Gewinn in Deutschland. Also die Parole lautet und die Diagnose lautet, da sind wir gar nicht so schlecht dabei, wir müssen die neuen Konkurrenten aus dem Feld schlagen, ihre Reichtumsquellen entwerten, wenn wir unseren Anteil am globalen Gewinn, auf den wir quasi ein angeborenes Recht haben, verteidigen wollen. Wir oder die. Also im Weltmaßstab gesehen sind Staaten Privateigentümer, die sich wechselseitig vom Reichtum ausschließen. Und das ist eigentlich die schöne Klarstellung, die in diesem Statement des Bundeskanzlers liegt. So will er es natürlich nicht verstanden haben. Er will es mehr verstanden haben als, die Globalisierung ist eine Herausforderung und wir sind ihr ganz gut gewachsen. Also als Stolz auf die Stärke, Leistungsfähigkeit der deutschen Automobil-, Werkzeugmaschinen- und sonstigen Industrie. Bei anderer Gelegenheit wird dann durchaus die Gefahr betont und was wir alles an Anstrengungen unternehmen müssen, um die zu bestehen. Das ist eigentlich dann, was muss der Staat alles an Maßnahmen ergreifen, um die Standortkonkurrenz zu bestehen. Aber ich glaube, da haben wir auch wieder ein paar schöne Zitate im Gefolge der Rede.
Bei sinkenden Bei sinkendem Welthandel konnte die deutsche Wirtschaft auf den hart erkämpften, umkämpften internationalen Märkten immer neue Anteile erobern. Das ist natürlich zuerst das Verdienst der Menschen, die in den Fabriken und Dienstleistungszentren diese Leistungen erbracht haben. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist auch das Verdienst der Koalition, der Bundesregierung, die dafür gesorgt hat, dass die Rahmendaten so eingerichtet werden konnten, dass diese Leistungen erzielt wurden. Aber was für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft natürlich besonders wichtig ist, sind die Körpersteuersätze einschließlich der Gewerbesteuer. Sind die Körperschaftssteuersätze einschließlich der Gewerbesteuer. Sie können das ja gerne haben, meine Damen und Herren. Der Körperschaftssteuersatz inklusive Gewerbesteuer betrug 1998 zur Zeit der Regierung der schwarz-gelben Koalition 56%. Im Jahre 2002 beträgt er 38,6%. Das sind 17,4 Prozentpunkte weniger, meine Damen und Herren. Aber weil Sie so gerne über den Standort Deutschland reden, der angeblich so unattraktiv ist, insbesondere für Investitionen aus dem Ausland, auch dazu einige Zahlen, mit denen man sich vielleicht auseinandersetzen muss, wenn man in der Debatte ernst genommen werden will, meine Damen und Herren. Direktinvestitionen in Deutschland, Summe 1994 bis 97, erinnere, über die Zeit der schwarz-gelben Koalition 31 Milliarden Euro, Summe 1998 bis 2001 321 Milliarden Euro, also eine Verzehnfachung, meine Damen und Herren.
Also lassen wir mal diesen netten Witz mit der Körpersteuer außer Acht. Das passt eigentlich mehr zu dem Steuersong dann. Konzentrieren wir uns mal auf das Ende dieser Passage, wo er davon redet, Steuersätze müssen runter, Direktinvestitionen hoch. Wir haben gerade viel dafür getan, dass Unternehmen aus aller Welt Deutschland attraktiv finden. Auf den ersten Punkt, wo er sich über die Löhne auslässt, denke ich, gehen wir nochmal separat ein. Sehr bezeichnend ist, was der Bundeskanzler als das Mittel in der Standkonkurrenz betrachtet. Nämlich, er muss dafür sorgen, oder die Politik muss dafür sorgen, dass die Bedingungen in Deutschland für internationales Kapital attraktiv sind. Also die Waffe in der Standortkonkurrenz ist die Attraktion, die eine Nation auf die internationale Geschäftswelt ausübt, die sie anlocken will. Und die besteht in lauter Gewinngarantien, obwohl es so etwas eigentlich gar nicht gibt, weil schließlich der Gewinn Resultat von Produktion und Markterfolg und nicht eine vorweg gesicherte Bedingung sein kann. Der Staat, der seinen Anteil am Weltgeschäft verteidigen und steigern will, wie der Deutsche, der bemüht sich um die Garantie exklusiver Geschäftsbedingungen, wie sie konkurrierende nationale Standorte nicht hinkriegen. Was er dabei zu bieten hat, reicht von der Qualität des Geldes, das sich bei ihm verdienen lässt, der Masse an Kaufkraft, die sich ausnützen lässt, über die Höhe der Subventionen, die Geschäftsleute kassieren, die Niedrigkeit der Steuern bis hin zur Körpersteuer, die sie zahlen, bis hin zum Preis und Leistung des als entscheidenden Produktionsfaktors Arbeit. Also, damit Unternehmer der deutschen Nation den Dienst tun, den Weltmarkt von ihrem Standort aus zu erobern, tun sie ihnen den Dienst, sich als einziges Angebot an den Geschäftswillen herzurichten. Also steht die Aufrüstung des deutschen Standorts an. Da wird dann die ganze Nation durchgeforstet nach profitablen, geschäftsbringenden Sphären und sogenannten heutigen Tags unrentablen Sphären. Also die Landwirtschaft, veraltete Industriebranchen Stahl und Kohle und Schiffbau kosten den Staat nur Subventionen und werden samt lebendem Inventar brachgelegt. Da mögen zwar Leute ihr Leben, ihr Einkommen mit verdienen, aber das zählt überhaupt nichts unter dem Gesichtspunkt von mit diesen Branchen lässt sich ein Weltmarkterfolg nicht einfahren und der Reichtum der Nation nicht mehren. Dafür wird investiert, auch mit viel Geld, subventioniert, Zukunftsindustrien, die in wenigen Jahren Kostenführerschaft am Weltmarkt versprechen. Also sowas wie Information und Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Gen- und Biotechnologie. Für solche Branchen macht der Staat, der sonst immer an chronischer Geldknappheit leidet, Milliarden an Subventionen locker und er schmiedet selbst die Trusts und Konzerne von der Kapitalgröße, die nötig ist, um gegen andere Weltmachtkonzerne, Weltfirmen anzutreten. Das ist das Stichwort Aufrüstung des nationalen Standorts. Dafür wird einerseits sehr viel eingespart, andererseits sehr viel Geld locker gemacht. Und was es für die Bevölkerung heißt, ich glaube, da sollte man nochmal drauf zu sprechen kommen. Vielleicht spielen wir nochmal den Anfang dieser Rede vor dem Bundestag des Bundeskanzlers dazu ein.
Bei sinkendem Welthandel konnte die deutsche Wirtschaft auf den hart erkämpften, umkämpften internationalen Märkten immer neue Anteile erobern. Das ist natürlich zuerst das Verdienst der Menschen, die in den Fabriken und Dienstleistungszentren diese Leistungen erbracht haben. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist auch das Verdienst der Koalition, der Bundesregierung, die dafür gesorgt hat, dass die Rahmendaten so eingerichtet werden konnten, dass diese Leistungen erzielt wurden.
Also dieses Zitat ist eigentlich ein sehr zynisches Zitat, wenn man es mal genau liest. Also das Lob, dass der Exporterfolg, dass bei sinkendem Welthandel Deutschland größere Anteile erzielen konnte, dass dies ein Verdienst der Leute ist, der hier Beschäftigten, ihrer Tatkraft. Zynisch deswegen, weil sie ja gar keinen Anteil daran haben, im Sinne von, sie werden daran beteiligt. Sondern umgekehrt ist es ja gerade, dass die Bedingung, das hat er bei der Neujahrsansprache ja sehr deutlich gemacht, gerade darin besteht, dass die Löhne bei uns maßvoll sind, dass die Lohnnebenkosten gesunken sind, dass die Lohnstückkosten gesunken sind. Also ich will zum Abschluss des sachlichen Teils einfach noch etwas Klarheit verschaffen über, wie die Bevölkerung eigentlich bei dem ganzen Programm, das unter dem Titel Globalisierung läuft, vorkommt. Die Mehrheit, und das gilt übrigens für alle Industriestaaten, also für alle den Weltmarkt maßgeblich bestimmenden Staaten, von Deutschland angefangen bis hin zu den USA, von Frankreich über Italien bis hin zu Großbritannien, dass die Bevölkerungen den Umstand, dass ihr Vaterland sich den Weltmarkt als Reichtumsquelle auserkoren hat, nicht in der Form von billigen Südfrüchten oder tollen Urlaubsreisen zu spüren bekommt, sondern vor allem darin zu spüren bekommt, dass ihre Dienste nur mehr so nachgefragt sind und nur dann nachgefragt sind, wenn sie jeden Vergleich mit Preis und Leistung jedes Billiglohnarbeiters irgendwo in der Welt, auch in der dritten Welt, aushalten will. Also viel von der Arbeit, die bislang gewinnbringend war, erweist sich als nicht rentabel, sobald das Produkt irgendwo in der Welt und wer weiß auf welche Weise billiger hergestellt werden kann. Sie kann entfallen und damit der Lebensunterhalt derer, die sich daraus ergeben. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt oder eine wichtige Konsequenz dessen, dass die Konkurrenz auf dem Weltmarkt mit der Billigkeit der Beschäftigten geführt wird. Und der Staat, jeder Staat, führt diese Konkurrenz so, dass er sich im Interesse des Standorts zum, wenn man mal gelehrt ausdrücken will, zum Protagonisten der Ausbeutung macht und zum Interessenvertreter der Unternehmer gegen die Lohnabhängigen. Wenn hier gelobt wird in dem Zitat, das Verdienst der Menschen ist es und wir haben die richtigen Rahmenbedingungen dafür gesetzt, dann heißt das ja im Klartext, wir haben dafür gesorgt, dass die Arbeit hier so rentabel, billig auf der einen Seite, leistungsfähig auf der anderen Seite ist, dass sie sich tatsächlich auf dem Weltmarkt in Geschäftsanteile ummünzt. Und das zynische Lob findet in dieser Rede vor dem Bundestag statt. Man muss auch noch eines betonen, dass neben dem Lohn, wie er von Gewerkschaften und Unternehmern ausgehandelt wird, der Staat einen entscheidenden Anteil an der Lohnhöhe hat. Das ist das sogenannte historisch-moralische Element, das sich einfach daraus ergibt, dass ein großer Teil des Lohns vergesellschaftet ist und als Sozialstaat oder Sozialleistungen existiert. Und alle Maßnahmen, die als Konsequenz der Globalisierung angesagt werden, also der Umbau des Sozialstaates, die Senkung von der Arbeitslosenversicherung, der Leistung, der Rente und so weiter, sind Beiträge zur Verbilligung des Faktors Lohn als Waffe in der Standortkonkurrenz der Nation. Und die Ironie besteht jetzt darin, dass alle Industrienationen, alle maßgeblichen Nationen sich dieser Waffe bedienen, sodass bei rapide Steigen der Produktivkraft der Arbeit, auch bei rapide steigenden Möglichkeiten, Gebrauchswerte herzustellen, bei steigendem Reichtum die Verarmung in allen diesen sogenannten OECD-Staaten zunimmt. Also, dass alle die Senkung des Lohns als Waffe in der Standortkonkurrenz entdecken und die Verelendung, eine längst widerlegt geglaubte Begleiterscheinung des kapitalistischen Wachstums, aktuelles nationales Programm in allen sogenannten Industriestaaten ist. Vielleicht das als ein Fazit zu unserem sachlichen Teil, damit wir dann auch noch etwas auf die aktuelle Diskussion über die Globalisierungsbewegung zu sprechen kommen können. Als Fazit vielleicht so viel noch. Der Dienst, den die Nation von den verschiedenen Klassen einfordert, erweist sich als systemgerecht verschieden. Der Dienst, den die Unternehmer leisten sollen, besteht in dem, was ihr Interesse ist, nämlich in dem Gewinne machen. Und diesen Dienst sichern die imperialistischen Nationen den Ländern oder ihrem Land durch eine Liste von Sonderangeboten, welche die entworbenen Unternehmer nicht ausschlagen können. Der Dienst der Arbeiterschaft besteht im umgeschwenkten Opfer für das Land. Und kein Wunder, dass deswegen auch eine feste nationale Gesinnung bei diesen Bürgern auf eine solche Gesinnung sehr viel Wert gelegt wird. Die Anhängsel des weltweiten Geschäfts, die sie sind, werden als die zuständigen Verantwortlichen angesprochen. Sehr deutlich in der Ansprache, um nochmal darauf zu erinnern, von Kanzler Schröder, der sagt, ich lobe euch für diesen Verdienst und ihr könnt stolz darauf sein. Also sie werden angesprochen als welche, die es selbst in der Hand hätten, für diesen Erfolg Deutschlands zu sorgen, indem sie gegen andere aufgehetzt werden, nämlich zu sagen, wir müssen die Billigarbeiter in anderen Ländern aus dem Rennen schlagen. Und wenn ihr rentabel seid, wenn ihr leistungsfähig seid, so wie bisher, dann gibt es zwar keine Garantie für euch, dass ihr von eurer Arbeit leben könnt, aber eine Garantie für die Nation schon, dass sie im internationalen Vergleich gut dasteht. Also der Stolz auf Deutschland ist dann das i-Tüpfelchen, der passende ideelle Lohn für eine Bevölkerung, deren realer Lohn zum Leben immer weniger taugt, weil er als Manövriermasse für die Durchsetzung der eigenen Nation in der globalen Standortkonkurrenz vorgesehen ist. Das vielleicht als Fazit mal zu dem ganzen sachlichen Teil, was eigentlich die Sache ist, auf die Globalisierungsrede oder das Schlagwort von der Globalisierung angesprochen hat oder immer anspricht. Soweit erstmal.
Ja, vielen Dank, Eckbert. Ich möchte kurz nochmal darauf hinweisen, ihr könnt euch gerne an der Diskussion beteiligen. Hier im Studio bei Index könnt ihr anrufen, bei Radio X, das ist 069 für Frankfurt und dann die 299 71 211 069 für Frankfurt und dann die 299 71 211. Es wird im letzten Teil, im dritten Teil, dann darum gehen, was die Globalisierungsgegner eigentlich wollen und wie man das theoretisch durchleuchtet, was diese Globalisierungsgegner tatsächlich dann an Maßnahmen vorschlagen. Bevor wir das aber tun und bevor wir noch ein bisschen Musik hören, möchte ich nochmal Peter Decker zu Wort kommen lassen. Er hat ein bisschen zusammengefasst, was Lohnarbeit in der Marktwirtschaft hier bedeutet.
Die Lohnarbeit, das war früher mal ein Gegenstand der Kritik. Kampf dem Lohnsystem hat es da auch mal geheißen bei den ganz alten Sozialisten. Das hatte einen Grund, einen guten Grund, nämlich der Lohn, und das jedenfalls, hat sich bei aller Verwandlung des Proletariers zum Bürger überhaupt nicht verändert. Der Lohn ist die negative Größe der Wirtschaft. Den Lohn zu erwirtschaften ist nicht der Zweck der Unternehmen. Der Lohn ist Kost, der Kostenfaktor Arbeit verringert in dem Maß, in dem er kostet, den Betriebserfolg. Und der Standpunkt des Betriebserfolgs verlangt es heute wie früher, die Leute, die die Arbeit machen, möglichst gering zu entlohnen und dabei möglichst lang und ergiebig und ausgiebig auszunutzen.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Radio X 101,4 MHz auf Antenne 99,85 im Kabel. Mein Name ist Roman Wortreich. Hier im Studio mit mir sitzt Dr. Egbert Dotzekahl, Professor an der FH hier in Frankfurt. Wir haben uns unterhalten über die Globalisierung, haben das ein bisschen abgesteckt als ein Programm, das Staaten durchziehen, um sich auf dem Weltmarkt fit zu machen, um ihre Unternehmer auf dem Weltmarkt fit zu machen, haben das charakterisiert auch als eine Sache, die durchaus logisch ist im Sinne der Marktwirtschaft. Ein Projekt, das es mittlerweile schon 150 Jahre gibt und das ein Theoretiker, das hast du mal kurz angedeutet, das ein Theoretiker durchleuchtet hat. Und jetzt gibt es aber zur Globalisierung dennoch eine große Bewegung, die ja erstmal dagegen ist und sich formiert. Wir haben als Beispiel, hast du uns mitgebracht, das, was ATTAC bewegt. Und zwar hat Barbara Unmüßig, die ja im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung ist und den Verein WIED, also Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung, die in diesem Verein die Vorsitzende ist, die hat anlässlich des ATTAC-Kongresses in Deutschland im Oktober 2001 in Berlin gesprochen.
Ja, es ist richtig, dass zum Beispiel... Wie präzisieren wir das, was wir politische Alternativen zur neoliberalen Globalisierung nennen? Wie ist eine andere Welt möglich? Unter diesem Motto steht dieser Kongress. Und ich glaube, hier haben wir in der Tat bei all unserer Unterschiedlichkeit in der positionellen und politischen Verankerung einen gewaltigen Diskussionsbedarf. Das betrifft nicht nur ATTAC, sondern ich denke, alle globalisierungskritischen Kräfte sind davon herausgefordert. Wie gehen wir um mit dem Spannungsverhältnis zwischen Dagegensein und gestalten wollen und sich einmischen? Was heißt eigentlich gestaltete Globalisierung oder Globalisierung der Zukunft?
Also ATTAC und Barbara Unmüßig wollen die Globalisierung gestalten, wollen sie in die Hand nehmen, wollen da mit eingreifen. Was würdest du denen sagen, was gibt es da überhaupt erstmal zuzusagen?
Ja, ich finde dieses Zitat oder diese Stellungnahme in einer Hinsicht sehr bezeichnend. Sehr bezeichnend in der Hinsicht, dass die Diagnose, wir haben es mit einem Globalisierungsprozess zu tun, geteilt wird. Also das, was wir hier in unserer Sendung im ersten Teil behandelt haben, nämlich man solle sehr genau unterscheiden zwischen Globalisierungsideologie und der Sache, auf die sich diese Ideologie bezieht. Diese Unterscheidung wird da gerade nicht gemacht. Das wäre mal der harmloseste Vorwurf. Soll heißen, die Diagnose oder die Lagebeschreibung, nämlich wir haben es heute mit einer Globalisierung, mit einem Globalisierungsprozess zu tun. Die Lagebeschreibung, die Kanzler Schröder zum Beispiel abgibt, wird geteilt. Also die Lüge von dem globalen Sachzwang, der die Nationalstaaten zur Ohnmacht verurteilt. Das Märchen vom Globalisierungsprozess, dem die Staaten unterworfen seien und der unausweichlich solche Folgen wie Sozialabbau, Rationalisierung und Arbeitslosigkeit habe. Diese Diagnose wird erstmal geteilt. Insofern würde ich sagen, dass diese Bewegung nichts als ein Produkt und Reflex dieser modernsten Ideologie des Kapitalismus ist. Und es gibt ja auch tatsächlich die Anti-Globalisierungsbewegung erst seitdem Politiker und Manager in den G7-Staaten das Zeitalter der Globalisierung ausgerufen haben. Insofern sind sie Gewächse oder Kinder dieser modernen neuen Ideologie. Allerdings, das wurde an dieser Aussage auch sehr deutlich, unterscheiden sich die Antiglobalisierer in einem Punkt von ihren Geburtshelfern. Sie glauben, dass bei allem Globalisierungszwang, den sie teilen, die sozialen Kosten, vielleicht auch die Kosten für die Ökologie, nicht sein müssten. Dass man doch beim Globalisieren glatt was gut oder schlecht, richtig oder falsch machen kann. Die herrschende Politik müsse nur weg von der neoliberalen Ideologie und sich auf die soziale Verantwortung besinnen. Die Pflicht, so wird appelliert, des Nationalstaates sei es doch, den Kapitalismus zu zähmen, der als globaler so hemmungslos ist. Dann, wenn das gelingen würde, hätte man wieder, das ist ein bisschen eine kindische Vorstellung, lauter süße kleine Nationen, am besten mit einem netten Sozialstaat drin, und die Macht dazu hätten, so machen es die Globalisierungsgegner, jedenfalls die in der Rede glauben, die Macht dazu, es zum Besseren zu wenden, hätten ja die G7-Führer nur, wenn sie nur wollten. Und wenn dann die 7 führenden Industriestaaten auf ihren Treffen, dem G7-Treffen, überhaupt keine Anstalten dazu machen, die vermeintlichen Übertreibungen der Globalisierung rückgängig zu machen, ja, wenn sie in ihrer neoliberalen Verblendung betonen, die Chancen der Globalisierung würden noch gar nicht richtig genutzt und es sei, und das sei der Grund für die sozialen Härten zu Hause und für das Elend in der dritten Welt, dann fühlen sich die Globalisierungsgegner zu Widerstand berechtigt. Also muss man die Bushs, Blairs und Schröders massenhaft an ihre soziale Verantwortung erinnern oder ihnen den Verrat an dieser Aufgabe demonstrativ vorführen. Also Fazit mal an diesem Punkt von wegen Antiglobalisierungsbewegung. Es ist erstmal eine Bewegung, die die ganzen Lügen teilt. Also Lügen meine ich im Sinne von die Sachzwangideologie von einem unwidersprechlich ablaufenden Prozess auf dem Weltmarkt teilt, um dann zu sagen, aber die Konsequenzen müssten so nicht sein. Vielleicht kann man das nochmal an den beiden herausragenden Forderungen, nämlich denen nach einem Schuldenabbau einerseits und einer Steuer auf Finanztransaktionen andererseits illustrieren. Machen wir, glaube ich, erst nochmal eine Pause und gehen dann auf diese Punkte ein.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio X, 101,4 MHz auf Antenne und 99,85 im Kabel. Ihr hört Index, das aktuelle Stadtmagazin. Mein Name ist Roman Wortreich und bei mir im Studio sitzt Dr. Eckbert Dotzekal, Professor an der FH hier in Frankfurt. Wir haben uns unterhalten über die Globalisierung und sind jetzt im dritten Teil dabei, mal zusammenzutragen, was die Globalisierungsgegner bewegt. Eben hast du ja schon ein bisschen mal zusammengefasst, dass sie offensichtlich das teilen, was du an der Rede von der Globalisierung kritisieren würdest, nämlich die Sachzwangideologie. Vielleicht folgerichtig deshalb kommen sie dann auch auf Maßnahmen, mit denen man ja die Auswüchse einer fürchterlichen oder eines zu weit betriebenen Kapitalismus steuern können soll. Sie schlagen dann ein paar Sachen vor. Unter anderem tut das Professor Dr. Elmar Altvater. Er lehrt an der Freien Universität in Berlin und ist auch Mitglied der Enquete-Kommission, die der Bundestag eingerichtet hat.
Schuldenerlass ist eine Notwendigkeit. Viele Länder sind einfach sowieso nicht in der Lage, ihre Schulden zu bedienen. Das tun sie auch schon seit Jahren nicht mehr. Dann kommt es nur noch darauf an, die Schulden ordentlich zu streichen. Dazu haben ja auch dann die Industrieländer die HIPIC-Initiative, HIPIC steht für Highly Indebted Poor Countries, gestartet, wodurch dann 32 Länder, die ärmsten Schuldnerländer, entschuldet werden sollten. Aber, und das ist das große Problem, konditioniert.
Also ein Vorschlag, der hier gemacht wird, hier von Professor Dr. Altvater, das ist der, den ärmsten Ländern der Welt die Schulden zu erlassen.
Ja, ist ja nicht nur ein Vorschlag, der von ihm kommt, sondern von der ganzen Globalisierungs- oder Antiglobalisierungsbewegung, Forderung, Schulden zu erlassen. Das kann man immer nach mehreren Gesichtspunkten her betrachten. Also erstens muss ich mal sagen, ich schließe mich dieser Vorstellung nicht an, dass Schuldenerlass eine aus der Globalisierung zu ziehende Konsequenz wäre, auch nicht, dass dieses ja dasjenige wäre, was man zu ergreifen hätte. Vielleicht mal folgende Überlegungen dazu. Das Erste, das steckte übrigens sogar noch bei der Bemerkung des Kollegen Altvater drinnen, nämlich, dass die Forderung auf Schuldenerlass oder Nachschuldenerlass durchaus auf offene Ohren trifft. Die G7-Staaten haben doch tatsächlich auf einem ihrer letzten Gipfel für die ärmsten Länder einen solchen Schuldenerlass beschlossen. Allerdings nicht wegen der armen Farbigen, sondern wegen ihres eigenen Kreditsystems. Weil ein Viertel der Staatenwelt eh schon seit Jahrzehnten nicht mehr in der Lage ist, die von den G7 gegebenen Kredite zu bedienen. Sie also im finanztechnischen Sinne bankrott sind und diese Kredite abzuschreiben sind. Also ist ein Schuldenerlass erstens ein weltöffentlich vollzogener Staatsbankrott und zweitens bestenfalls der Auftakt zu neuer Verschuldung, also Zinsknechtschaft dieser dritte Weltstaaten, sofern sie auf ihrem Territorium noch irgendwas Brauchbares für den Weltmarkt zu bieten haben, Rohstoffe oder billige Arbeitskräfte. Entschuldungsfreunde sehen jetzt diesen Sachverhalt, das ist die Sache übrigens, um die es geht, wenn über tatsächlich von G7-Staaten über einen Schuldenerlass beschlossen, beraten und beschlossen wird. Das ist die Sache. Entschuldungsfreunde sehen das ganz anders. Die sehen das nämlich so, dass die alten Schulden, die sich bis zum Bankrott dieser Staaten aufgetürmt haben, dass diese alten Schulden schlecht seien. Hätten die reichen Industrieländer in der Vergangenheit die Entwicklungsländer nicht so hoch bei sich verschuldet, dann ging es auch den Menschen dort nicht so schlecht. Dass alte Schulden also schlecht seien, aber neue Kredite durchaus gut seien. Als könnte Kredit im rechten Maße gewährt ein echtes Lebensmittel für die Armen sein und nicht etwa Geldkapital, was vorgestreckt wird, um einen Lust an seine Geldgeber zurückzufließen. Also keiner der Entschuldungsfreunde bei Attac, aber auch keiner der Professoren, die sich dafür aussprechen, kommen darauf zu sagen, dass der Hammer dieses globalen Systems das Geld ist. Dass es auf dem Weltmarkt um so etwas geht wie um die Bereicherung der Nationen, um eine Konkurrenz der Nationen um den weltweit produzierten Reichtum. Dass der Gebrauchswert global dem Wert und seiner Verwertung untergeordnet ist. Dass die Menschen auch dann nur etwas zu beißen haben, also zu essen haben, wenn sie es sich kaufen können. Dass also Geld, das Kredit, das Schulden und Armut der Massen zusammengehören. All das wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Die Antiglobalisierer haben das nicht studiert, haben überhaupt das nicht richtig reflektiert. Viel lieber leisten, und das trifft in diesem Falle meines Erachtens auch für die akademischen Globalisierungsgegner zu, viel lieber leisten sie sich den guten Glauben, ausgerechnet Geld und Kredit könnten ein tolles Mittel zur Beseitigung von Armut sein, wenn nur unsere Politiker endlich die Finanzkapitalisten zähmen und die Interessen der Mehrheit der Menschen gegen die Wirtschaft vertreten würden. Also die Parole, ein Schuldenerlass ist notwendig, ist tja, wie soll man sagen, wirklich eine Maßnahme, die einerseits befolgt wird, aber aus ganz anderen Gründen, um das Elend auf der Welt zu beseitigen. Und als solches ist es wirklich weder gedacht noch tauglich. Das wäre erstmal mein Fazit und mein Kommentar zu dieser Forderung.
Was sind denn aber dann die Gründe, weswegen Industriestaaten tatsächlich den Ärmsten der Armen Schulden erlassen? Du hast das, glaube ich, mal immer angedeutet, aber vielleicht sollte man es nochmal deutlich machen. Wenn es nicht darum geht, den armen Hungerleidern in der Welt ein besseres Auskommen zu verschaffen, warum machen das dann Industriestaaten?
Ja, das hatte ich am Anfang schon kurz angedeutet. Das ist tatsächlich ein Reflex oder eine Überlegung der Industriestaaten auf einen Zustand, zu dem sie es gebracht haben. Dass nämlich der Weltmarkt dazu geführt hat, dass ein Viertel der Staatenwelt aus ihm praktisch rausfällt. Dass, wenn man es mal locker ausdrücken will, Staaten so ausgelutscht sind, dass sie noch nicht mal mehr in geringem Maße zur Bedienung der Schulden fähig sind, auch nicht mehr den Anschein überhaupt aufrechterhalten können, dass noch so etwas wie ein geregelter Schuldendienst passiert. Also ist es nichts anderes als ein Abrechnen, ein Saldieren, einen Schlussstrich ziehen und sagen, wir gestehen uns ein Viertel dieser Staatenwelt ist bankrott, taugt nichts mehr für die Beteiligung am Weltmarkt. Ziehen wir einen Schlussstrich und dann sehen wir auf dieser Basis, wer überhaupt und in welchem Umfang überhaupt noch diese Staaten am Weltmarkt teilnehmen können. Schlussstrich, nicht natürlich in dem Sinne, man entlässt sie und sie können machen, was sie wollen, sondern Schlussstrich in dem Sinne, dann wird geguckt, was lässt sich, also Neuanfang im Sinne von, was lässt sich noch irgendwie für den Weltmarkt und für die Benutzung dieser Staaten rausschlagen. Und das ist erstmal die Sache. Und das hat überhaupt nichts zu tun, und das wird immer suggeriert in der Diskussion um den Schuldenerlass, dass wenn diesen Staaten die Schulden erlassen sind, es auch mit den sozialen Zuständen aufwärts gehen würde in diesen Staaten. Einerseits kann das eigentlich keiner glauben, andererseits wird es in der Forderung nach Schuldenerlass noch so suggeriert. Und darin wird tatsächlich diese wunderbare Unterscheidung gemacht zwischen Altschulden, die zum Bankrott geführt haben, schlecht, aber neue Kredite könnten durchaus ein Entwicklungsmittel sein. Und dagegen habe ich etwas geredet und gesagt, Kredite und Geld sind doch kein Entwicklungsmittel, sondern sind gerade der Hammer, der zu dem jetzigen Zustand geführt hat.
Nun gibt es neben der Forderung nach Schuldenerlass noch eine andere Forderung, das ist die Forderung, Kapitalmärkte zu besteuern und Transaktionen zu besteuern, das ist die sogenannte Tobin-Steuer. Da werden wir gleich nochmal dazu kommen. Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Radio X 101,4 MHz, 99,85 auf Kabel. Mein Name ist Roman Wortreich und mit mir im Studio ist Professor Dr. Egbert Dotzekal, Professor an der FH hier in Frankfurt. Wir unterhalten uns gerade über Globalisierung und sind mittlerweile dabei, etwas die Maßnahmen der Globalisierungsgegner uns anzuschauen. Haben eben darüber gesprochen, was unter anderem Professor Dr. Altvater aus Berlin vorschlägt, nämlich Schuldenerlass. Die Globalisierungsgegner insgesamt, die ja die Globalisierung gestalten wollen, schlagen noch ein paar andere Sachen vor. Sie schlagen auch vor, Kapitalströme zu besteuern. Diese Steuer hat einen Namen, sie heißt Tobin-Steuer. Die Idee gibt es schon länger und sogar der G7-Gipfel hat sich mit der Tobin-Steuer schon mal auseinandergesetzt, hat es aber nicht durchgesetzt. Jetzt hat sich dazu Elmar Altvater geäußert.
Man wird sicherlich sagen, dass die Tobin-Steuer, die eine Steuer auf Kapitaltransaktionen ist und vor allen Dingen kurzfristige Kapitaltransfers belasten soll, um die Spekulation zu verhindern, das ist die Absicht, dass diese Steuer die sogenannten Transaktionskosten erhöht und daher die Effizienz von globalen Finanzmärkten mindern würde, was meines Erachtens nicht zutrifft.
Das sind also die Argumente, die er den Leuten an die Hand geben möchte, die dann doch eine Tobin-Steuer einführen wollen. Nämlich, er glaubt, damit würde man die Effizienz der Finanzmärkte gar nicht wirklich beeinträchtigen. Dann ist allerdings ein bisschen die Frage, wieso denn überhaupt diese Steuer?
Ja, vielleicht mal folgende Überlegungen zu der Tobin-Steuer. Im Prinzip ist diese Steuer oder der Vorschlag, eine Steuer von 1% auf alle Devisentransaktionen, die weltweit getätigt werden, einzuführen, die Forderung, die ATTAC populär gemacht hat, die weit diskutiert wird. Tobin war ja auch ein Nobelpreisträger, insofern hat es eine gewisse Öffentlichkeit, und die eigentlich dafür steht, was man angesichts der Globalisierung neben Schuldenerlass tun sollte. Die Vorstellung also, am Finanzkapital sollte man ansetzen. Übrigens hat die ganze Vorstellung das, was wir am Anfang in der Sendung schon besprochen haben, zum Thema bzw. unterstellt es, dass nämlich angesichts des Finanzkapitals und seiner Macht die Staaten abdanken würden, dass sie sich entmachten würden und die wahre Macht heutigen Tags das Finanzkapital sei. Vielleicht auch hier nützt es etwas, die sachliche Seite der Geschichte zu betrachten. Es ist doch nicht so, dass Staaten aus Ohnmacht oder weil sie unter dem Diktat von der Wall Street oder der Börse in Frankfurt stehen, eine oder keine Steuer auf internationale Finanzgeschäfte erheben. Vielmehr haben die G7-Staaten aus einer eindeutigen materiellen Berechnung heraus das Finanzkapital freigesetzt und zum globalen Geschäft ermächtigt. Marktwirtschaftliche Staaten machen sich nämlich nicht die falsche Unterscheidung von gutem, weil güterschaffendem Kapital und bösem, weil spekulierenden, raffendem Geldkapital zu eigen, sondern sie kennen und wissen für sich unverzichtbare nützliche Dienste des Finanzkapitals für die Geschäfte auf dem Weltmarkt und die Bereicherung ihrer Nationen darauf. Der erste, der entscheidende, der wichtige Dienst ist der, Kapital soll mobil sein. Es soll flexibel in jeweils die Branche wechseln können, die höchsten Gewinn verspricht. Es soll national und international ausreichend Kredit dafür, für diesen fairen Wechsel der Unternehmen zur Verfügung stehen. Und das global. Also das heißt, es gibt, und er gehört untrennbar dazu zum System der Marktwirtschaft, einen Dienst des Finanzkapitals, eine nützliche Funktion, und die besteht darin, das Kapital zu ermächtigen, ihm zu ermöglichen, in die Sphären zu wechseln, innerhalb einer Nation, aber auch weltweit, global, wo sich die besten Renditen zu erzielen lohnen. Und, das ist der zweite wichtige Dienst, nicht zuletzt wollen die Staaten selbst bei ihrem Geldbedarf, also ihrer Verschuldung, sich des internationalen Finanzkapitals bedienen, das sich in ihren Schuldtiteln anlegen soll. Also die ganze Diskussion, nur um ein Beispiel zu nennen, über das Leistungsbilanzdefizit der Amerikaner und den hohen Bedarf der amerikanischen Nation an Kapitalimport. Jeden Tag sind das einige Milliarden Dollar, die nach Amerika fließen müssen. Die beruhen darauf, dass der amerikanische Staat sich verschuldet hat und weiter verschulden wird für seine Programme. Die europäischen Staaten genauso. Und dass für diesen Zweck die Freiheit der Kapitalmärkte, der freie Geldtransfer zwischen den Nationen, zwischen den Wirtschaftsblöcken, das adäquate Mittel ist, sich dieses Geldes zu bedienen, auch aus staatlicher Sicht, sich zu verschulden, verschulden zu können. Das ist sind die zwei entscheidenden Dienstleistungen des Finanzkapitals für die Geschäfte. Insofern sollte man also erstens nicht diese blöde Unterscheidung machen zwischen gutem produktiven und schlechtem bösen Finanzkapital und auch nicht der Vorstellung anhängen, das Finanzkapital hätte die Staaten entmächtigt, sondern es ist umgekehrt. Die Staaten haben, gerade weil sie um den nützlichen Dienst wissen des Finanzkapitals, es zur globalen, sagen wir mal, Flexibilität ermächtigt. Soweit mal zu der sachlichen Seite. Wenn man selbst das unrealistische Ziel einer Tobin-Steuer auf Finanzspekulationen ernst nimmt, also wenn man jetzt mal sagt, naja gut, das wäre so, das würde eingeführt, wofür ja Altvater zum Beispiel plädiert, Attac plädiert, was wäre denn eigentlich damit gewonnen? Was würde sich denn an der Welt ändern, wenn tatsächlich 1% der Finanztransaktionen weltweit, nein, wenn die Finanztransaktionen weltweit mit 1% Umsatzsteuer belegt würden? Man tut ja dabei so in der Vorstellung, als wäre Reichtum und Armut weltweit kein notwendiges Resultat eines Produktionsverhältnisses. Also dass es auf dem Weltmarkt um die Erzielung von Gelderträgen geht, sondern eine Frage der gerechten Verteilung. Und dann, als wäre mit läppischen 1% Umsatzsteuer auf Kapitaltransfers Elend und Hunger auf dem Globus zu beseitigen. Und als würden Staaten, wenn sie 700 Milliarden Dollar zusätzliche Steuern einnehmen würden, auf diese Summe wird ungefähr die Einkunft aus der Tobin-Steuer, wenn sie denn Realität werden würde, geschätzt, dass Staaten, wenn sie dann über dieses Geld verfügen, diese sofort in menschenfreundliche Entwicklungsziele investieren würden. Also was mit Geldern, die der Staat einnimmt, passiert, kann man ja oder konnte man ja wunderbar sehen in Deutschland, als er zum Beispiel 100 Milliarden für die Versteigerung der UMTS-Lizenzen eingenommen hat. Die wurden schnell wieder ausgegeben zur Tilgung der Bundesschuld und in die Bahninfrastruktur gesetzt und investiert. Also das wird mit solchem Geld gemacht. Das also, wie sich diese Forderung vorträgt, nämlich zu sagen, alle Anhänger der Tobin-Steuer treten an und sagen, naja, im Unterschied zu so globalen Veränderungsvorschlägen ist das eine ganz realistische Forderung, ein ganz realistisches Konzept. 1% auf Transaktionen, das schadet keinem und nützt viel. Das ist eigentlich das Unrealistischste, was man sich vorstellen kann. Also sie praktizieren in der Forderung eigentlich nichts als eine erstens Ideologie, nämlich den Glauben an die eigentlich guten, weil der Wohlfahrt aller verpflichtenden Zwecke des demokratischen Nationalstaates, der leider bloß nicht so kann, wie er eigentlich will, weil er unter dem Diktat der internationalen Finanzkonzerne steht. Das ist eigentlich die ganze Leistung dieser Forderung. Praktisch, wenn man mal vorstellt, sie würde realisiert, was würde sie denn bewirken? Dazu habe ich einiges gesagt. Und de facto, sie wird ja nicht realisiert aus Punkt 1, weil darum gewusst wird von den Mächtigen, welche nützlichen Dienste das Finanzkapital leistet. Also bleibt unter dem Strich bei dieser Forderung nichts anderes stehen als der gute Glaube an die eigentlich guten Absichten des Nationalstaates, der leider nur unter dem Diktat des Finanzkapitals steht, demokratischer gestaltet werden müsste, damit er dann die Wohltaten tun könnte, die man ihm zuschreibt. Das würde ich erstmal als Fazit oder als Beurteilung meinerseits zu der Vorstellung der Tobin-Steuer sagen.
Ja, wir hatten eben einen Anrufer, ich habe ihn leider nicht auf die Leitung bekommen. Hallo, kannst du mich hören? Da haben wir noch einen drauf. Nee, na gut, wir kriegen ihn nicht drauf, egal. Ganz zum Schluss, wie das so ist, beteiligen sich die Zuhörer dann doch nochmal an unserer Sendung. Es war also doch spannend, das freut mich zu hören, auch wenn es ein bisschen spät kommt. Egal, nochmal hier jetzt der Abschluss. Das war Index, das aktuelle Stadtmagazin auf Radio X 101,4 MHz und 99,85 im Kabel. Vielen Dank dafür, dass ihr so fleißig mitgemacht habt, wenn es auch erst gegen Ende der Sendung war. Mein Name ist Roman Wortreich und hier im Studio sitzt, oder beziehungsweise ja, sitzt immer noch mit mir, Dr. Egbert Dotzekal von der FH in Frankfurt. Wir haben uns unterhalten über die Globalisierung, haben das so ein bisschen auseinandergenommen, die Sachzwang-Ideologie und was tatsächlich das Programm bedeutet. Wir haben ein bisschen aufgezeigt, beziehungsweise du hast es ein bisschen aufgezeigt, dass es eigentlich ein Staatsprogramm ist zum Herrichten eines Standortes, dass es dabei darum geht, diesen Standort den Kapitalbedingungen anzugleichen und den zu verbessern. Und dass es dann auch noch Leute gibt, die versuchen, da einzugreifen und die Kapitalherrichtung noch sozial verträglich, vielleicht auch grün, vielleicht auch umweltfreundlich zu gestalten. Alles in allem vielleicht gar nicht so ein erfreuliches Ergebnis, das wir da ziehen mussten. Jetzt noch eine Frage an dich. Noch eine Konsequenz, die man da doch noch hat am Schluss?
Ja, vielleicht noch eins zuvor, bevor ich auf die Konsequenz zu sprechen komme. Anhand, wenn man ein Fazit zieht zu der Antiglobalisierungsbewegung, dann muss man sagen, das Trostlose ist eigentlich dieses, dass es der moderne Kapitalismus, die Marktwirtschaft, die global herrscht, tatsächlich geschafft haben, nicht nur den ganzen Globus gnadenlos zu erschließen, sondern auch noch die Kritik an seinem System ebenso weltumspannend zu erledigen. Das meine ich in der Art und Weise, dass die Rede von der Globalisierung eben auch von den Globalisierungsgegnern geteilt wird. Das heißt aber nicht, und das ist, soll die Antwort auf deine Frage sein, dass Kritik nicht ginge. Wir haben ja in unserer Diskussion hier durchaus, denke ich, einiges davon vorgeführt. Nämlich Kritik erstens an der Globalisierungsideologie und zweitens an dem, was der Ideologie als Sache zugrunde liegt. Also an dem kapitalistischen Weltmarkt und der Geschäftemacherei weltweit. Also theoretische Kritik geht schon und als Wissenschaftler würde ich auch immer dafür plädieren. Das andere ist, wenn ich etwas praktisch unternehmen würde, wie die Globalisierungskritiker demonstrieren würde, dann müsste man zumindest da zur Kenntnis bringen, dass die Gipfelmacher, wenn man auf einem Gipfel demonstriert, Charaktermasken und Produzenten all der Verhältnisse sind, zu denen sie dann Globalisierung sagen, um die Menschheit auf sich einzuschwören und nicht, wie die Antiglobalisierungsbewegung, an die Verantwortung der Machthaber zu appellieren, sich der Globalisierung nicht blind zu unterwerfen, sondern sie gut zu managen. Das würde ich für eine falsche Konsequenz erachten.